Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 367. Heute mit der Vorschau auf den WWE Royal Rumble 2021. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Bei mir, da ist heute nicht der Kai, bei mir ist heute der Christian Dürre von der PC Games. Wunderschönen guten Tag.
Hallo. Nicht der Kai, ist das jetzt sowas wie nicht die Mama bei den Dinos?
So ähnlich, genau. Der Kai ist heute leider beruflich etwas in der Verpflichtung. Deswegen ist der Chris heute netterweise eingesprungen. Und Chris, dir gebührt hier doppelter Dank. Nicht nur, dass du eingesprungen bist, sondern es ist auch noch dein Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund.
Ja, vielen Dank. Nicht nur, dass ich eingesprungen bin. Ich bin auch noch früh eingesprungen. Wir mussten ja noch SmackDown gucken, bevor wir den Bums hier aufnehmen, ne?
Genau das. Deswegen, wenn ihr das hier hört, haut den Chris auf Twitter an, schreibt uns gern bei YouTube Happy Birthday in die Kommentare und lasst den guten Mann hochleben. Der kann ein paar wunderbare Worte hier gebrauchen,
glaube ich. Ich nehme heute Abend ja auch noch einen Podcast auf, ne?
Stimmt. Ja, viel beschäftigt.
Ja, das stimmt.
Ne, du hast ja auch dein eigenes Podcast-Projekt jetzt hier innerhalb Headlocks noch, On a Pole. Da gibt's ja dann auch jetzt im Februar die erste Episode. Und ja, das ist ja auch was ganz anderes, sage ich mal. Wir haben ja auch schon zusammen eine Episode aufgenommen.
Richtig, war auch sehr lustig. Und heute Abend nehme ich eine Episode mit Shaggy auf.
Ja, das wird wunderbar. Aber an der Stelle nochmal hier kleine Hinweise, nicht nur zu On a Pole, sondern natürlich auch zu allem anderen. Also wenn ihr zum Beispiel am Sonntagabend, Sonntagnacht über den Rumble diskutieren möchtet, schreiben möchtet, dann schaut bei uns auf Discord vorbei. Also da werden wir auf jeden Fall den Live-Chat haben. Chris wird es größtenteils live schauen, ich weiß noch nicht. Ich weiß aber, dass ganz, ganz viele unserer Hörer da auf jeden Fall mit dabei sind. Deswegen schaut auf unsere Social-Kanäle, schaut bei Facebook, Twitter, Instagram und natürlich auch auf unserer Website und auch bei den Beiträgen in den Shownotes. Schaut da gerne rein, da ist überall der Link für Discord gegeben. Kommt ran und dann kann man über den Rumble quatschen.
Ja, aber bei uns auf Discord gilt natürlich die gleiche Regel wie bei Progress Wrestling. Don't be a dick.
Genau das. Dicks waren auf keinen Fall einige liebe Supporter, die ich hier gerade nochmal ansprechen möchte, weil die haben noch Jahresmitgliedschaften abgeschlossen. Und ein großes Dankeschön geht raus an Ninja, Mirko, David, M. Leider kein Vornamen genannt, und an den Matthias. Also Dankeschön, dass ihr uns da so gut unterstützt und da uns dieses Vertrauen schenkt, wirklich für ein Jahr in Headlock zu investieren. Aber Chris, ich glaube, jetzt können wir hier zur Rumble-Preview kommen, oder?
Ja, danke auch von mir natürlich an die Supporter, an alle Supporter, nicht nur an die Jahressupporter, obwohl Jahressupporter natürlich bessere Menschen sind, wie wir alle wissen. Aber jetzt, ja, der Rumble, er steht an, Olaf, mein Lieblings-Pay-Per-View.
Ja, meine auch. Also wir haben ja jetzt auch in den vergangenen Wochen sehr viel über die Rumble-Historie berichtet, gerade auf Patreon und bei Steady mit den Special-Formaten. Und ich habe auch Bock, und das ist ganz merkwürdig, ich habe Bock und keinen Bock auf der einen Seite. Ich finde, dass der Aufbau zum Rumble echt nicht besonders gut gewesen ist, aber Chris, es ist halt der Rumble.
Ja, so ähnlich geht's mir auch. Ich habe ja sowieso immer mal wieder so ein bisschen Lust verloren über das Jahr an WWE und habe mich so ein bisschen durchgeschleppt und so. Dadurch habe ich auch nicht so viel gepodcastet, weil ich irgendwie ja nicht so die Lust hatte. Aber jetzt so also der Rumble, der hat mich wieder gepackt und es liegt nicht an dem Aufbau durch die Wochenshows, sondern es liegt halt daran, dass es der verdammte Rumble ist, ne? Aber es sind auch ein paar Sachen passiert, die ich cool finde, muss ich auch sagen. Ich finde ein paar Figuren ganz interessant im momentanen WWE-Universum. Und wo ich gerade noch SmackDown geguckt habe, die Eröffnungspromo von Daniel Bryan, ich fand, mit dieser Promo hat er mehr Aufbau für den Pay-Per-View betrieben als WWE in den letzten 4 Wochen.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich finde ohnehin, dass Daniel Bryan als einziger diesen Willen wirklich gezeigt hat, diesen beschissenen Rumble zu gewinnen. Alle anderen so, ja, ich bin halt dabei, ne, ja, klar, WrestleMania, yada, yada, yada. Aber Daniel Bryan hat wirklich auch dieses Feuer gezeigt. Und das will man doch eigentlich auch gerade beim Rumble sehen. Wir kennen doch diese alten Promos, wo dann jeder gesagt hat, hier, ich werde Rumble gewinnen und ich werde die alle übers Top-Rope schmeißen. Ich will dieses Feuer sehen. Das habe ich bei ganz vielen Wrestlern und bei ganz vielen Promosegmenten im Aufbau habe ich wirklich vermisst irgendwo. Und bei Daniel Bryan bin ich komplett bei dir. Da hat man das gesehen.
Ja, auch bei den Ladies, ja, wo der Rumble ja auch immer noch irgendwo was Neues ist, ne? Den gibt's ja jetzt noch nicht so lange, den Women's Royal Rumble. Und das war ja was, wo auch lange drauf hingearbeitet wurde. Auch da vermisse ich irgendwie dieses Feuer, wie du schon sagst. Es wirkt so ein bisschen, ein Pay-Per-View so wie der andere, so gerade. Aber das ist es ja nicht. Es ist der verdammte Royal Rumble.
Ja, meinen Damen habe ich auch komplett vermisst. Mann. Ja. Ja, ist wirklich so. Den Damen Royal Rumble gibt es natürlich seit 2018. Er hat damals Asuka gewonnen. Aber ich sehe das genauso. Also mir jetzt bei den Damen fehlt mir auch vollkommen gerade der Aufbau, sondern da habe ich eher das Gefühl, dass die Fäden an sich gerade da eine etwas dominantere Rolle spielen. Eben. Und Chris, jetzt müssen wir auch gerade noch mal nicht nur auf die Kickoff-Show, sondern noch ein bisschen weiter zurückgehen, weil es gibt ja auch große Announcements bei Backstage, was ja schon im Vorfeld angekündigt worden ist. Und da bin ich auch mal gespannt drauf, was du dazu sagst. Also nicht nur, dass man ja bei Backstage auf Fox Sports One dann ja die Nummern 1 und 2 des Männer Royal Rumble hier veröffentlicht, sondern es gibt auch noch ein Match zwischen Natalya und Tamina. Und da geht es darum, wer betritt als Nummer 30 den Damen Royal Rumble. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich hasse beides. Aber ich hasse Natalya gegen Tamina noch viel mehr, weil beide für mich in keiner Region der Welt sind, um als Nummer 30 irgendeine Rolle zu spielen.
Nee, du weißt halt einfach, die 30 hat keinen Impact. Ich glaube, WWE denkt aber so, ja, Natalya, lange dabei, verdiente Wrestlerin. Und Tamina, ja, die ist ja groß, die wirkt ja gefährlich, ne? Aber es weiß doch jeder, dass keiner von beiden den Rumble gewinnt, ne? Das ist ja lächerlich. Und sowieso, man gibt die Nummer 30 doch nicht preis vorher. Das gehört doch alles dazu. Und auch die Nummer 1 und 2. Das gehört doch zu diesem geilen Zeug, das was den Rumble ausmacht. Ja, du weißt nicht, wer da jetzt rauskommt. Und genau. Es ist diese Schadenfreude, wenn die Nummer 1 der verhasste Heel ist oder sowas. Ja, oder dieses Mitleiden direkt von der ersten Sekunde an, wenn das Babyface rauskommt, den man unbedingt siegen sehen will. Ach Mensch, WWE, warum?
Ich weiß es nicht. Also ich kann es dir nicht sagen. Klar, man kann jetzt sagen, das ist so ein bisschen ein Zuckerchen in Richtung Fox Sports One, damit diese Show überhaupt irgendeine Bedeutung hat. Aber für das Konzept des Royal Rumble finde ich es echt schwierig. Nummer 1 und 2 können wir gleich noch drauf eingehen. Also ich rechne damit bei den Männern, dass ein Daniel Bryan als Nummer 1 oder Nummer 2 rauskommt und dass man diese Geschichte damit quasi schon aufbauen möchte im Vorfeld. Vielleicht auch über Social Media, über die Kickoff-Show und so weiter und so fort. Das ist so mein Tipp, weshalb man das hier gemacht hat. Natalya und Tamina, keine Ahnung, vielleicht hat man einfach in einen großen Topf gegriffen und jemand hatte Lospech, ich weiß es nicht.
Ja, dann wahrscheinlich Natalya, weil sie gegen Tamina antreten muss. Aber ich kann mir das auch gut vorstellen mit Daniel Bryan, denn auch heute jetzt bei SmackDown wurde ja noch mal ausgiebig am Kommentatorenpult thematisiert, wie lange Daniel Bryan im Greatest Royal Rumble damals ausgehalten hat.
Hm. Unter anderem auch, ne? Und es wäre ja auch so diese klassische Geschichte. Wir kommen gleich drauf zu sprechen. Ich will nicht schon viel zu viel vorwegnehmen, weil wir gehen natürlich jetzt hier noch mal die ganze.
Ach komm, wir machen den Männer Rumble, der andere Zeug interessiert doch keinen hier.
Nee, das machen wir zum Schluss. Wir machen das so. Wir haben hier eine feste Ordnung. Wir sind hier nicht die Revoluzzer oder sonst irgendwas. Lass erstmal ganz vorne
Herr Stromberg, hier es gibt eine feste Ordnung. Ne? Das ist genau. Mobbing. Nicht nur der Main Event.
Genau. Vorneweg kommt normalerweise erstmal die Kickoff-Show. Wir haben bis jetzt keinerlei Matches für die Kickoff-Show bestätigt. Und Chris, ich muss dich erstmal fragen, was denkst du, könnte hier in die Kickoff-Show rutschen?
Schwierig. Also ich hätte eh noch mit mehreren Matches auf der Main-Card gerechnet. Und mir würden jetzt spontan zwei Matches einfallen eben. Und das sind jeweils die Mid-Card-Titel-Matches, die anstehen könnten. Das wäre auf Raw-Seite dann eben um den US-Titel Matt Riddle oder Riddle jetzt nur noch gegen Lashley. Oder dann eben auf der SmackDown-Seite, womit ich am ehesten gerechnet hätte eigentlich, dass es noch auf die Card rutscht irgendwie, Big E gegen Sami Zayn gegen Apollo, was ich ja wirklich aufgebaut hatte eigentlich über die letzten Wochen. Ich bin mal gespannt. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass beide Matches stattfinden, weil ich glaube, dass die ganz einfach gut werden. Riddle und Lashley haben eine Chemie. Und Big E, Apollo, Sami Zayn haben es in den letzten Wochen halt auch so gezeigt, dass da was geht. Würde ich mir alles angucken wollen.
Ja, wobei natürlich sind Apollo zuletzt nicht mehr so groß zu sehen gewesen ist. Deswegen würde ich da eher
vorletzte Woche war er noch dabei und das Match gegen Big E war echt gut.
Das stimmt. Aber jetzt bei der aktuellen Smackdown-Sendung war er nicht zu sehen.
Ja, und das hat mich genervt.
Ja. Vollkommen zu Recht. Es ist ohnehin ein bisschen merkwürdig gewesen in den vergangenen Wochen, wer da gezeigt worden ist, wer da nicht gezeigt worden ist. Und Keith Lee war bei Raw zum Beispiel auch nicht zugegen. Wurde auch nicht gezeigt. Also, wir wissen um die Corona-Ausbruchsgeschichte. Also, vielleicht hat man da auch manche Leute aus dem Schussfeld genommen und die erstmal rausgezogen. Wir werden es sehen. Ich sehe aber die beiden Matchpaarungen, die du genannt hast, sehe ich ganz, ganz ähnlich. Also ich sehe auch, dass wir Bobby Lashley gegen Riddle ist für mich ein heißer Kandidat, den wir hier in der Kickoff-Show bekommen könnten. Ich sehe dagegen aber eher Big E gegen Sami Zayn, weil das haben wir jetzt ja auch noch da eben gehabt. Ist möglich, die sind aber allerdings natürlich auch alle im Rumble gemeldet, muss man dazu sagen. Und ob man da diese Doppelbelastung dann auch noch für die Leute hier haben möchte oder ob man die quasi da so ein bisschen rausnimmt, ist eine andere Frage. Oder ob man einfach nur irgendwas Liebloses hier reinrotzt. Also irgendwie, weiß ich nicht, sei es jetzt ein Two of Five Live, Six-Man oder sonst irgendwas, wo ein paar Leute dann rumtouren, halte ich auch nicht für unmöglich.
Ja, aber lieber Olaf, ja. Dass ihnen die Doppelbelastung egal ist, hatten wir in den letzten Wochen ja gesehen, wo jedes zweite Match nochmal angeläutet wurde in anderer Konstellation. Und wir hatten das ja schon sehr, sehr oft bei Rumble Pay-Per-Views, dass dann eben auch ein paar Wrestler Double Duty hatten. Damit verweise ich dann auch auf das Watch-Along, was ich mit Kai und David aufgenommen habe zum Royal Rumble 2007. Wo es nämlich auch so war, dass dann im Opener sind ja die Hardys gegen M&M und beide Teams tauchen hinterher im Rumble-Match dann nochmal auf. Was wir dazu gesagt haben, das hört ihr natürlich, wenn ihr uns supportet, im Watch-Along.
Das hatten wir beispielsweise auch, wenn wir zum Rumble 92 gehen. Da ist ein Roddy Piper ja auch nach seinem Titelgewinn später dann noch im Rumble-Match angetreten, weil er dann eben zwei Gürtel haben wollte. Geht alles, das sehe ich auf jeden Fall jetzt hier so als die wahrscheinlichsten Möglichkeiten für die Kick-Off-Show. Wir haben noch gar nicht gesagt, wann die Show stattfindet hier, der Royal Rumble. In der Nacht von Sonntag auf Montag um 0 Uhr startet die Kick-Off-Show, um 1 Uhr geht die Main-Card los auf dem WWE-Network, solange es hier noch bei uns läuft. In den USA ist es ja dann auch demnächst anders. Trotzdem kommen wir dann hier mal Richtung Main-Card, beziehungsweise den Matches, die angekündigt worden sind und starten da mit dem Match um die WWE SmackDown Women's Championship. Sasha Banks, die amtierende SmackDown Women's Championess gegen Carmella. Und die Fehde der beiden Frauen hier, die hat sich ja schon seit längerem zugespitzt. Wir haben auch schon Matches der beiden gegeneinander gesehen. Wir haben den Begleiter von Carmella schon in Action gesehen. Und jetzt hier bekommen wir diese, ich hoffe, es ist die finale Konfrontation der beiden Frauen. Weil ich muss dir leider sagen, diese Fehde hat mich mehr und mehr verloren, je länger sie irgendwo ging. Beim Debüt oder beim Redebüt von Carmella habe ich noch gedacht, gut, kann man irgendwo machen, das ist noch unterhaltsam, wir sehen eine neue Seite von Carmella, aber jetzt irgendwann, diese ganze Flaschengeschichte reicht mir auch irgendwann.
Mit Flasche meinst du Reginald? Na, ich verstehe dich, ich fand, es war auch so ein bisschen verschenktes Potenzial. Carmella jetzt ja mit mehr Glamour im Gimmick, sag ich mal, kannst du so zurückbringen und das kann halt auch funktionieren, aber wenn du sie halt direkt in die Titelfehde gegen Sascha schmeißt, schwierig, weil eigentlich darf Sascha Banks den Titel nicht verlieren. Noch nicht. Und Carmella darf den nicht gewinnen oder noch nicht gewinnen, da muss was passieren. Und deshalb hat sich das alles so ein bisschen gebissen. Und ja, diese Fehde keine Ahnung, mit Carmellas Escort-Boy, der sie da begleitet, der dann noch ein Match bestreiten muss gegen Sasha Banks. Und also für mich läuft das so ein bisschen wie WWEs Version vom Bachelor, wirkt das auf mich so ein bisschen. Auch heute dieses Backstage-Segment bei SmackDown, wo Sasha Banks im Kleid rumläuft und ich weiß gar nicht mehr, wer das war von den Luchas da. Dann so, oh, sexy Mamacita, das war so peinlich, ne? Da hat sich direkt die Fußnägel hochgezogen.
Ja, das muss man nicht wirklich haben. Also, das ist übrigens auch ein Kandidat von den Matches, die bis jetzt angekündigt worden sind, die von mir aus auch gut in die Kickoff-Show rutschen könnten. Also, wenn man kein neues Match mehr ankündigt, dann wäre das eine Paarung, wo ich sagen würde, gut, die könnte auch dahin gehören. Und du hast es ganz richtig gesagt, also eine Sasha Banks ist dann mal einfach noch eine Stufe mindestens über einer Carmella. Es wird eine Titelverteidigung werden. Das ist so, mein Pick, weil wie du schon auch schon richtig gesagt hast, also Sascha darf das Ding hier noch nicht verlieren. Die ist nun mal gerade der Name in der Damendivision. Ich finde diese in der Damendivision bei SmackDown, ich finde diese Fehde hat ihr nicht unbedingt gut getan, weil sie ist aus diesem relativ heißen Programm gegen Bayley rausgekommen. Das hat man auch nicht perfekt gelöst, aber die Matches waren gut und man hat hinterher diesen Moment gehabt, dass das Sascha eben ja den Sieg hier eingefahren hat. Und Carmella ist dann trotz ihres Redebüts hier eigentlich nur ein Übergangsgegnerin gewesen. Und so fühlt sich's für mich an. Man hat es für mich nie richtig geschafft, Carmella als eine wirkliche Gefahr darzustellen. Auf Sascha wartet dann eben die Rumble-Siegerin und damit ein deutlich größeres Programm. Eine Carmella darf danach dann wieder zurück in die Midcard rutschen. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, sehe ich ähnlich. Und wie du schon sagst, das wird nicht gut gelöst, diese ganze Fehde. Ich fand halt auch so ein paar Segmente, die haben einfach nicht zu Sascha Banks Charakter gepasst, wie sie sich da so gegeben hat. Also alleine jetzt heute, wo sie da Backstage auf Reginald trifft und der bringt ihr da den Wein da, der ihre Niederlage dann nicht so heftig aussehen lassen soll, bla bla bla. Und du weißt genau, sie wird ihm jetzt gleich die Meinung sagen. Ja, sie wird sich nicht irgendwie darauf einlassen, bla bla bla. Aber sie fingert da erstmal so an ihm rum und versucht ihn da irgendwie so in eine andere Richtung zu führen. Und das passt eigentlich nicht zu diesem Boss-Charakter. Das hat das alles so ein bisschen verwässert und dadurch auch den Schwung genommen, wie du schon sagst. Also ich bin auch nicht glücklich mit der Fehde und deshalb bin ich froh, wenn sie dann nach der Niederlage von Carmella und Reginald dann vorbei ist.
Ja, da sind wir uns ja dann einig, was den Matchausgang angeht. Kommen wir zum nächsten Kampf und das ist das Match um die WWE Women's Tag Team Championship. Wir haben die Champions auf der einen Seite, das sind Asuka und Charlotte Flair und die Herausforderer, die alten Champions auf der anderen Seite, Nia Jax und Shayna Baszler. Und das ist ein Match, was aus dem Nichts herausgeboren ist eigentlich. So, wenn wir uns die letzten Wochen anschauen, haben Asuka und Charlotte Flair total wenig miteinander zu tun gehabt. Asuka hat sich mit Alexa Bliss und Alexa Blisses Fiend-Alter-Ego herumgeärgert. Und Charlotte Flair muss irgendwie schauen, dass sie ihren, Radadollen Daddy Ric Flair irgendwie unter Kontrolle hält, schlägt sich mit Lacey Evans rum. Ja, und Nia Jax und Shayna Baszler sind eben als Zerstörer-Team dann noch irgendwo unterwegs. Zerstörer-Team hier, an der Stelle schöne Grüße an Dana Brooke übrigens. Und also ich weiß nicht, warum WWE die Titel an Asuka und Charlotte Flair gegeben hat, wenn man sie doch eigentlich hier ganz klar als Singles-Wrestler auch in den Wochenshows porträtiert. Und für mich ist hier ein Titelwechsel unumgänglich, damit dieser Titel überhaupt irgendeine Notwendigkeit hat. Wie siehst du das?
Ja, genau so. Ich glaube, man kann es nicht anders sehen, denn also sie werden nicht als Tag-Team irgendwie auf die Road to WrestleMania gehen. Da haben beide was zu tun, nämlich, wie du schon sagtest, dann eben Asuka mit Fiend Bliss und Charlotte mit Lacey Evans, was übrigens auch, glaube ich, eine katastrophal peinliche Fehde wird, mit dem wie Charlotte irgendwie noch das kleine Töchterchen sein will, was den notgeilen Vater davon abhalten will, den kleinen Rick aus der Hose zu holen, so wie eine andere Blondine auftaucht. Das reden wir nicht drüber. Also Titelwechsel unumgänglich, wie du schon sagst. Schade halt, dass er dann an Nia Jax und Shayna Baszler geht. Also nichts gegen Shayna Baszler. Die hat sich ja wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr viel verbessert, seit sie bei NXT angefangen hatte. Habe ich auch schon öfters gesagt. Aber Nia Jax ist halt immer noch scheiße. Und die kann ich mir halt auch nicht angucken. Sorry, das ist wirklich furchtbar.
Ja, das ist so eine Geschichte, die fast einen eigenen Podcast wert ist. Irgendwas. Nein, Nia Jax hat sich ja wieder sehr viel Kritik eingehandelt nach diesem Chokeslam-Botch, den sie sich da gegen Dana Brooke geleistet hat. Gab sehr viel böses Blut im Internet. Sie hat das im Kayfabe quasi gekontert, was ich wiederum recht gut finde. Aber es ist eben trotzdem so, dass Nia Jax im Ring ist eine schwierige Angelegenheit. Erwartest Obwohl du hier, dass
die Sache mit Dana Brooke wurde, glaube ich, ein bisschen zu hoch gekocht. Also es haben ja auch viele, viele Wrestler gesagt, dass sie sicher gelandet ist und alles. Das sah, glaube ich, heftiger aus tatsächlich, als es war. Aber es ist eben Nia Jax und da sind wir alle irgendwie direkt so was war das wieder für ein lebensgefährlicher Botch von ihr? Ist wahrscheinlich dann auch nicht so gerecht, aber jetzt auch mal abgesehen von ihren Botches, ich finde das halt wirklich schlecht, was sie macht. Tut mir leid. Ich will da jetzt auch gar nicht groß drüber rumreden. Habe ich auch schon oft genug gesagt.
Und andere Geschichte ist natürlich jetzt hier, glaubst du, wir sehen Eingriffe? Weil natürlich, wenn wir eine Asuka haben, Charlotte Flair haben, Lacey Evans und Alexa, haben wir jetzt gerade eben hier schon angesprochen. Vielleicht auch ein Ric Flair, der noch irgendwie dazukommen wird. Glaubst du, das wird ein nicht ganz so cleanes Finish, wie man das hier vielleicht erwarten könnte?
Also, wenn wir keine Eingriffe sehen, bin ich enttäuscht.
Okay.
Ganz ehrlich, also ich erwarte mir irgendwas Cooles von Alexa. Irgendwas, wo man ja, was halt so schön auf dieser Fiend-Ebene ist zwischen Trash und aber auch irgendwie cool, weißt du? Das erwarte ich mir von Alexa Bliss-Eingriff, aber vorher wird irgendwas mit Lacey Evans und dem notgeilen Alten auch noch passieren, was wahrscheinlich sehr peinlich ist. Und da freue ich mich auch ein bisschen drauf.
Ja, du hast gerade so ein bisschen vorhin auch noch gesagt, irgendwie, dass Charlotte Flair hier so ein bisschen das Töchterchen ist. War sie ja gar nicht zuletzt, ne? Also ihre Promo da gegen Rick, wo sie ja dann auch so ein bisschen halb geshootet hat, das war natürlich alles, alles abgesprochen hiermit, du hast das Geld ja lieber woanders rausgeschmissen, als es irgendwie für deine Familie herzugeben und so. Da hat man ja schon versucht, so ein bisschen was Kontroverses zu machen. Der Versuch ist da, ich find's aber auch unangenehm. Ich find's super unangenehm und ich rechne aber hier auch einfach mit wenigstens einem Eingriff und sei es nur, dass Lacey Evans hier rauskommt und irgendwie kokettiert, das sorgt dafür, dass eine Charlotte Flair abgelenkt ist. Dann gibt's den Einroller oder den Sleeper, gerade der Kurafuda-Clutch von Shayna Baszler, bietet sich da ja ganz hervorragend an, jemanden, der gerade in eine andere Richtung schaut, irgendwie einfach in den Griff zu nehmen. Mm. Sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen.
Ich habe gerade so unangenehme Bilder im Kopf, was passieren könnte. Weißt du, die Musik von Lacey Evans geht an im Match. Sie und Rick kommen auf die Rampe und sie fängt an, ihn so leicht zu befummeln und geht mit der Hand weiter runter und er stößt nur noch sein Woo aus und Charlotte, Wut im Brand, verlässt den Ring und geht auf sie zu und dadurch wird dann halt der Sieg für Shayna und Nia Jax dann eingeläutet quasi.
Ja. Uah. Alles möglich. Und Asuka, da werden wir dann auch mal schauen, ob Alexa da eine Rolle spielen wird. Sehe ich nicht als ganz so wahrscheinlich an, wie den Eingriff von Lacey Evans und Ric Flair, muss ich sagen.
Ja, aber ich hätte Bock drauf.
Ja, aber ich glaube, dass Alexa, dass bei ihr der Fokus eher auf dem Rumble liegt und dann im Nachgang diese Geschichte mit Asuka weitergeführt wird.
Ich weiß nicht. Also Alexa ist sicherlich auch ein heißer Tipp auf den Rumble-Sieg bei den Damen. Einfach, weil sie einen Aufbau hat, im Gegensatz zu vielen anderen. Aber ich glaube, sie braucht den Rumble-Sieg nicht, um eben in dieses Championship-Match bei WrestleMania zu kommen. Weißt du? Ja. Den Rumble-Sieg, den könnte dann tatsächlich eine andere Dame eher gebrauchen, um das abzugreifen.
Auch das werden wir gleich noch besprechen. Aber sehe ich ganz ähnlich. ja, aber wir erwarten hier beide einen Titelwechsel, korrekt?
Absolut.
Okay. So, und dann haben wir noch zwei weitere Titelmatches hier. Und da sind wir bei den Herren angekommen. Da fangen wir vielleicht erstmal mit dem Last Man Standing Match um die Universal Championship hier an. Wir haben Roman Reigns, den Champion, den Tribal Chief, den Head of the Table, begleitet von Paul Heyman. Und wir haben Kevin Owens als Herausforderer auf der anderen Seite. Und Chris, bist du enttäuscht darüber, dass wir nicht Adam Pearce gegen Roman Reigns bekommen?
Ja, absolut, ey. Adam Pearce Ultra hier. Aber nur in seiner Rolle als WWE-Offizieller natürlich. nee, alles okay. Ich mag die Fehde total gerne, muss ich sagen. Und Roman Reigns und Kevin Owens haben halt auch eine super Chemie. Also ich fand das TLC-Match bei der beiden absolut klasse zum Beispiel. Und auch so ihre Segmente bei SmackDown, wie sie sich gegenseitig anpflaumen. Wo Roman Kevin dann durch die Halle geprügelt hat und da von der Stage geworfen hat und sowas. Ich finde, da ist richtig Feuer drin. Das hat man nicht oft bei WWE-Titelfäden tatsächlich in den letzten Jahren, dass da so ein Feuer drin ist. Und ich habe richtig, richtig Lust drauf. Alleine auch schon, weil es eben ein Stipulation-Match ist. Und Kevin Owens Stipulation-Matches, also ob jetzt Hardcore oder False Count Anywhere oder sowas, sind immer richtig schöne Carnage-Matches. Also es war schon bei Ring of Honor immer so, etliche Sachen werden eingesetzt, lauter Müll liegt um den Ring rum. Das wird richtig spaßig.
Da gehe ich auch ganz fest von aus. Also er ist da jemand, der ist ja auch sich für nichts zu schade, der ist auch mal für so einen tiefen Sturz sich nicht zu schade oder andere Spots. Ich rechne da auch wirklich mit, dass das eine spektakuläre Angelegenheit wird. Ich hoffe, dass man dieses Last Man Standing Gimmick da nicht tot reitet, weil natürlich diese Anzählerei hat natürlich immer so ein bisschen die Gefahr in sich, dass da eben ein gewisses Tempo aus dem Match rausgenommen werden könnte. Das hoffe ich, dass es hier nicht passiert, sondern dass man da vorsichtig die Counts quasi platziert und wirklich nur nach den großen Geschichten das hier eben anwendet. Ein Punkt, der hier nochmal angesprochen werden muss, klar, diese Adam Pearce-Geschichte, habe ich von Anfang an gesagt, das ist ein Swerve, das wird ganz schnell wieder geändert, fand ich aber gar nicht so schlecht. Ich finde es auch ganz interessant, wie man hier in Adam Pearce zuletzt präsentiert hat. Ich mag auch übrigens die Art und Weise, wie sich Sonya Deville hier als Assistentin da gezeigt hat. Das mag ich eigentlich auch ganz gerne. Aber die Frage ist, wer geht jetzt hier als Sieger und wer geht als Verlierer raus? Ne, wir haben den Kevin Owens gehabt, der eigentlich sehr lange Zeit so ein bisschen, ja, Midcard, Upper Midcard, aber jetzt nicht unbedingt Main Event dabei gewesen ist. Roman Reigns, absolut unangefochtener Universal Champion, momentan wahrscheinlich die dominante Heel-Persönlichkeit bei WWE. Siehst du hier irgendeinen Weg, dass es einen Titelwechsel gibt? Und wenn es hier keinen Titelwechsel gibt, siehst du einen Weg, wie einen Kevin Owens hier als, ich sag's mal, Nicht-Verlierer rausgeht? Also, das fragt ja auch ein, der André fragt das ja auch hier bei Discord, ne? Also, angenommen, den Kevin Owens verliert hier erneut, egal ob jetzt clean oder nicht, wie kann man ihn gestärkt hier aus dieser Fehde hervorgehen lassen, Chris?
Also, ich gehe stark davon aus, dass Kevin Owens verliert. Natürlich, ich bin ein riesen Owens-Fan, weiß, glaube ich, jeder, der uns eine Zeit hört. Und sollte er den Titel gewinnen, dann werde ich vor Freude ausrasten, aber Roman Reigns ist ein fantastischer Champion momentan. Also dieser Turn und jetzt ja diese Verbindung mit Heyman und Jey Uso und allem, wirklich sehr, sehr gut. Seid ihr ja in den letzten Monaten auch wirklich zu Genüge drauf eingegangen, braucht man nicht mehr viel zu sagen. Aber Roman Reigns ist der, den man bei WrestleMania eben in dem großen Titelmatch haben will, weil er einfach mehr zieht natürlich als ein Kevin Owens, bei dem man es über Jahre versäumt hat, ihn richtig aufzubauen. Das hier ist jetzt mal wieder so eine, keine Ahnung, dritte, vierte, fünfte Chance. Und man kann hoffen, dass sie es nicht versieben. Bisher haben sie alles richtig gemacht. Denn obwohl Owens eben immer verloren hat gegen Reigns, ist er kein Verlierer in dieser Fehde. Denn Roman Reigns wird ja tatsächlich auch so dargestellt, dass er seine Schwächen hat und dass man ihn besiegen kann, wenn er nicht da mit seinen Helfershelfern immer rumeiert, ne? Und Owens wurde echt stark präsentiert, sowohl beim TLC-Match als auch bei diesem Steel Cage-Match, wo dann Jey Uso ihn da angekettet hatte und alles. Und wenn Owens jetzt nicht clean komplett vernichtet wird in diesem Match, geht er trotzdem stark aus der Feder hervor, meiner Meinung nach. Und dann hängt es ganz einfach davon ab, was WWE als nächstes mit ihm macht. Wenn sie dann tatsächlich endlich mal sagen, okay, der hat super funktioniert, ne? Der Typ kann wrestlen, der ist gut am Mic, wir bauen da jetzt drauf auf und geben ihm im Anschluss weiterhin größere Fäden, dann sehe ich da überhaupt kein Problem, dass der dann in ein paar Monaten nach WrestleMania, dass er dann auch wirklich Champion werden kann und wieder ein Main-Event-Player ist. Aber es ist halt eben WWE und da spielt so ein bisschen die Befürchtung mit. Der Owens, das hat gut geklappt, aber er hat ja jetzt seine Schuldigkeit getan und das war eben eine Übergangsfehde für Reigns bis zum Rumble, dann bauen wir WrestleMania auf. Jetzt gucken wir mal, was wir machen. Er kann ja sonst gegen Big E antreten, der hat gerade einen Titel. So. Das ist meine Befürchtung. Aber an sich geht er gestärkt aus der Fehde und man kann viel draus machen.
Sehe ich ganz ähnlich. Also ich habe auch gar kein Problem damit, dass er jetzt hier dann noch mal verlieren würde. Und ich rechne auch damit, dass wir hier wieder Eingriffe bekommen.
Absolut.
Also so ein Last Man Standing Match bietet sich da ja an. Aber wir haben zum Beispiel auch gesehen, dass ja ein Kevin Owens einen Jey Uso ja auch problemlos in der Vergangenheit abgefertigt hat. Das heißt, wir brauchen hier eigentlich jemand Neues. Und ich rechne hier entweder mit dem Eingreifen von Apollo Crews, der sich endgültig auf die Seite von einem Roman Reigns schlägt und nicht nur daneben sitzt und ein bisschen, ein Teil dieser scheinbaren Gruppierung ist, sondern der sich da entsprechend da platziert. So könnte man dann für Kevin Owens ein Programm hier irgendwie finden gegen einen Apollo Crews. Oder, was auch möglich ist, sollte nicht ein Jimmy Uso auch langsam wieder fit sein? Ich meine, ich habe gelesen, dass er Januar wieder Ringfreigabe bekommen sollte. Das war schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe. Auch das halte ich für nicht so unwahrscheinlich. Aber ich glaube, wir werden hier wieder so eine Geschichte sehen, wo ein Owens ankämpft und dann am Ende eben wahlweise zahlenmäßige Überlegenheit und oder die Dominanz und die Kraft eines Roman Reigns dann eben doch ihren Tribut zollen und dann Owens von mir aus auch begraben unter irgendwelchen Gerätschaften, die man hier aufgebaut hat. Von mir aus unter Teilen vom Thunderdome. Lass die Monitorreihen einstürzen und wirf die auf Kevin Owens. Irgendwie sowas erwarte ich mir hier. Ich rechne nicht mit dem Titelwechsel, weil du hast es genau richtig gesagt. In Roman Reigns wird als Champion Richtung WrestleMania gehen. Das ist momentan der Quotenbringer. Das ist die prägnante Figur. Den jetzt in eine Jägerrolle zu bringen, macht aus meinen Augen keinen Sinn, sondern den musst du jetzt so stark platzieren, dass du an dem eigentlichen Jäger aufbauen willst, musst, oder verwendest ihn dafür, dass er eben ein absolutes Hammermatch bekommt. Wenn man jetzt sagt, wir haben The Rock für WrestleMania, dann brauchst du Roman Reigns zum Beispiel. Ich glaube aber nicht, dass wir The Rock bekommen. Deswegen glaube ich, dass wir einen anderen Jäger bekommen werden.
Nee, ich glaube auch, wir bekommen jemanden eine Stufe unter The Rock. Aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Nur bei Kevin Owens, ich habe gerade so ein bisschen Angst bekommen, wo du sagtest, Apollo Crews, dann hätte er ja mit dem was zu tun. So, nee, das ist direkt wieder so eine Fehde, die ihn so drei Klassen runtersetzt. Weil eigentlich musst du Apollo erstmal aufbauen.
Ja, aber das kannst du ja mit dem Kevin Owens dann auch machen. Du kannst
ja, aber dann muss Owens doch sich eigentlich wieder hinlegen, oder? Dass ein Apollo funktioniert. Ich weiß nicht, das ist mir zu risky. Oder auch, dass er dann mit noch wem auch immer es dann vielleicht mit den beiden Usos zu tun hat oder so. Nee, ich finde tatsächlich, Owens verlieren lassen vollkommen okay, ja? Wenn sie es weiterhin so gut booken wie bisher. Aber dann streicht ihn bitte aus dieser Fehde mit dem Table da, ja, und lasst ihn einen anderen Weg gehen, dass er da einen größeren Gegner hat. Es muss weiter auf einem hohen Niveau stattfinden und nicht, dass er sich wieder bücken muss für jemanden, weißt du?
Ja, es hängt sehr viel davon ab, wie der Rumble ausgeht und ob man jetzt hier mit dem Rumble-Sieger quasi das Match für Raw aufbaut oder ob man mit ihm das Match für SmackDown aufbaut. Also wenn es jetzt mal angenommen, es wird Daniel Bryan, dann ist der Weg klar. Wenn es wiederum jemand anders wird, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir den Kevin Owens zum Beispiel erstmal noch im Elimination Chamber sehen, wo dann der Number One Contender für WrestleMania ausgefochten wird. Alles mögliche Konsequenzen, die wir hier haben. Also die Sache, dass wir hier einen Kevin Owens gegen den Apollo stellen oder wie auch immer, das ist eher so aus der Geschichte heraus geboren, dass man dann ja ein anderes Programm eben hat und dass ein Roman Reigns dann schon einen anderen Gegner besitzt. Schauen wir mal.
Ja, ich bin mal gespannt, was du gleich zu meinen Rumble-Tipps sagst, denn sie sind ein bisschen verquer, aber ich habe ja auch letztes Jahr in unserer Headlock-Gruppe als einziger den Rumble-Sieger richtig getippt. Von daher verlasse ich mich einfach mal auf mein Näschen.
Okay, ja, ich bin gespannt. Hier auf jeden Fall sind wir beide bei Roman Reigns.
Ja, sicher.
Also, wir sind sehr langweilig heute. Ich merke das schon. Irgendwie ja, okay. Hast du das Gefühl, dass die Matches schon relativ eindeutig feststehen, oder die Sieger?
Nein, okay, dann mache ich jetzt hier den Contrarian. Also ich finde tatsächlich, Roman Reigns ist richtig langweilig in seiner neuen Rolle. Und Paul Heyman, ey, am Mike kann der halt gar nichts, der ist so schlecht. Und dieser Uso-Typ, ne, der kann nicht mal richtig sprechen. Also das muss Kevin Owens einfach machen, damit überhaupt die WWE weiterlaufen kann. Sonst gehen die nämlich nächste Woche pleite. Ganz genau. Klar.
Ja, wie sollen die nur mit der Milliarde, die sie jetzt da bekommen haben, was sollen sie nur, reicht ja nicht, muss man ganz klar sagen.
Sie müssen ja auch Goldberg bezahlen, ne?
Stimmt. Eigentlich ein schöner Übergang hier. Das, was ja, Chris natürlich gerade gesagt hat, war natürlich ironisch gemeint, bevor jetzt irgendjemand denkt, das war ernst gemeint. Lass mal hier dann zum nächsten Match kommen, weil es gerade so ein schöner Übergang ist. Wir haben noch das Match um die WWE Championship. Drew McIntyre, der amtierende Champion, gegen Goldberg. Goldberg bei der Raw Legends Night Anfang Januar zurückgekehrt, fordert Drew McIntyre raus. Drew McIntyre kurze Zeit später wegen Covid-19 positiv Test und Diagnose erstmal so ein bisschen raus aus dem Programm, zumindest aus dem aktiven Programm, hat sich immer wieder zumindest per Videobotschaft gezeigt, ist letzte Woche zurückgekommen. Es gibt die ganze Geschichte mit Miss und Morrison drumherum, die sich ja auch schon im Vorfeld lustig gemacht haben mit den, ja, mit Gil Burke und dem Fake Drew McIntyre hier.
Oh, das war aber auch lustig.
Ja, ich hab gelacht.
Ja.
Naja. ich finde dieses Match, also, das kann für mich in alle Richtungen gehen. Das kann für mich ein Grund sein, weshalb ich dann schreiend vor dem Fernseher sitze oder dass ich sage, puh, ist ja doch noch mal gut gegangen. Aber ich rechne nicht mit einem 5-Minuten-Ding, wo wir eigentlich nur Claymores und Claymores, Spears und hoffentlich keinen Jackhammer sehen.
Ja, es ist halt so ein Match, wo man angespannt ist, nicht weil man denkt, weil man so mitfiebert irgendwie so, sondern weil man Angst hat, oder? Man hat einfach Angst, Goldberg gewinnt das Ding. Und wir haben Goldberg wieder bei WrestleMania als Champion und oh, einfach furchtbare Vorstellung. Ich gehe auch davon aus, dass es so ein Signature-Move gespamme wird, dieses Match. Und ich sage auch, Drew McIntyre wird sich gegen Goldberg durchsetzen. Und dann kommt The Miz und wird neuer Champion. Wie er es angekündigt hat, weil The Miz lügt nicht.
dass wir hier einen Eingriff von The Miz und Morrison sehen, halte ich für wahrscheinlich. Haben sie auch schon angekündigt, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Ich hab hier so viele Szenarien im Kopf.
ich auch, ja.
Die möglich sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich hab mich noch auf keins festlegen können. Also meine Wunschgeschichte wäre, Drew McIntyre verteidigt das Ding, The Miz kommt vielleicht nachher raus, aber Drew kann das Ding abwehren und diese Geschichte kannst du ja noch ein bisschen fortsetzen. Ist okay für mich, kann ich mitleben. Horrorszenario ist, Goldberg gewinnt hier das Ding und bügelt danach Miz und Morrison einfach weg, die rauskommen und geht hier als dominanter Champion Richtung WrestleMania und wir bekommen bei WrestleMania Drew McIntyre gegen Goldberg. Das will ich nicht sehen. So.
Ja. Soll ich dir mein Szenario sagen? Da muss ich aber natürlich auch meine Rumble-Tipps vorwegnehmen, ne?
Ja, komm, dann nimm deine Rumble-Tipps vorweg.
Okay, also ich sage, es wird so sein, tatsächlich, The Miz wird es schaffen, dann Drew McIntyre, der gerade Goldberg nach einer epischen 3-Minuten-Signature-Schlacht besiegt hat, dann irgendwie zu plätten und neuer Champion zu werden. Dann kann er sich erstmal noch eine Zeit mit Drew McIntyre rumschlagen, der dann betrogen wird. Der kann dann wahrscheinlich irgendwie Midcard gegen Morrison kämpfen oder was auch immer. Auf jeden Fall Miz neuer Champion. Denn irgendwie glaube ich nicht, dass sie mit McIntyre zu WrestleMania gehen. Ich finde ihn auch als Champion, er hat das gut gemacht, aber ich finde ihn eine Nummer zu klein irgendwie immer noch so in seiner Art so. Keine Ahnung. Und ich hätte Lust auf Miz als Champion einfach so. So, Miz als Champion. Daniel Bryan gewinnt den Royal Rumble. Und tritt bei Mania gegen The Miz an. Und dann kann endlich einfach mal diese Fehde, wo wir ja nie, also sie hatten es ja versucht, Miz gegen Bryan dann mal zu machen nach seiner Rückkehr, was sie total verkackt hatten, dann auch mit diesem komischen Match da in Saudi-Arabien und sowas. Das war nicht die Fehde, die die Fans sehen wollten bei den beiden, die sie sich ja gerade bei Talking Smack und so über Jahre gegeben hatten. Jetzt kommt halt wirklich die richtige Konfrontation, größte Bühne um die Championship. Und ich glaube, alle würden sich auch freuen, wenn Daniel Bryan das Ding gewinnt. So, das ist dann Raw. Für SmackDown, glaube ich, der Contender für die Championship von Roman Reigns braucht den Royal Rumble-Sieg nicht, weil er eh schon aufgebaut ist. Es könnte natürlich immer Edge sein, den kannst du da einfach hinstellen, Battle of the Spears, bla bla bla, ja. Aber ich glaube irgendwie an den 16-fachen World Champion, der dann seinen 17. Titel holen will, John Cena.
Ric Flair.
Der ist mit Lacey Evans beschäftigt.
Ach so.
Während seine Tochter an die Tür klopft, die ganze Zeit. Naja, ich sag Reigns gegen Cena.
Ja, ein spannender Pick. Ich heb mir meine Mutmaßung noch bis wir beim Rumble angekommen sind auf. Ist auf jeden Fall eine spannende Idee. Also, du tippst dann hier darauf, dass Drew verteidigt und The Miz eincasht.
Ja.
Okay. Ich tue mich total schwer. Ich sag Goldberg. Ich sag Goldberg.
Die sind ich hasse dich.
Das durch. Ja, ich bin jetzt einfach mal, ich bin jetzt nihilistisch und tippe auf Goldberg. Ich will es auch nicht sehen. Und das wird ein Moment sein, wo dann wieder ein kleines Stück von meinem Wrestling-Herzen irgendwie zerbricht, wenn Goldberg das hier schon wieder macht. Ich sage, man geht hier den ganz geradlinigen Weg. Goldberg gewinnt das Ding. McIntyre und The Miz machen die Number One Contendership unter sich aus auf dem Weg Richtung WrestleMania und wir bekommen das Rematch Drew McIntyre gegen Goldberg bei WrestleMania.
Oder Triple Threat oder sowas. Das kann natürlich auch sein.
Irgendwie sowas. Das ist jetzt mal so mein
Pick. Das wär schnell. Aber es gibt ja diese Gerüchte, dass Goldberg nur 2 Auftritte im Jahr macht.
Ja, genau. Das wird ja dann passen.
Ja. Aber meine Hoffnung, ja, ist halt, er macht jetzt den Rumble-Auftritt, verliert und dann irgendwann dieses Jahr machen sie halt noch mal so ein Saudi-Arabien-Ding. wo sie natürlich wieder die alten scheintoten Opas brauchen, ja, weil der Prinz sonst böse ist. Und da holen sie dann Oldberg wieder.
Werden wir sehen. Möglich, aber mit Zeiten von Covid schwierig, sage ich mal. Machen wir das Kapitel hier erstmal zu. Und springen rüber zum Damen-Royal Rumble. Ist jetzt ein bisschen Gehopse, was wir hier tun, aber ist mir egal.
Ich finde es übrigens jetzt noch nicht, dass ich meine Picks schon genannt habe und du hüllst dich weiter in Schweigen hier, weißt du?
Ja, ich muss die Spannung aufrechterhalten. Wenn wir jetzt schon alle News raushauen, dann werden wir WWE die Nummer 30 dann bei Backstage ankündigen, weißt du?
Mhm. Naja. Mhm.
Also, aktuell sind erst 30 Wrestlerin für den Damen Rumble bestätigt. Das sind, ich zähle
13.
Mal auf. 13, genau.
13 von 30. 30.
Ja. ich zähle mal durch. Es sind Nia Jax, Charlotte Flair, Bianca Belair, Bayley, Mandy Rose, Dana Brooke, Peyton Royce, Alexa Bliss, Shayna Baszler, Liv Morgan, Ruby Riott, Tamina und Natalya.
Hurra.
So. Ich sag mal, noch nicht mal die Hälfte des Teilnehmerfeldes gibt zumindest reichlich Spielraum für Überraschungen, Chris. Aus dem aktuellen Teilnehmerfeld von den Wrestlerinnen, die bis jetzt angekündigt sind, siehst du da irgendeine Dame, wo du sagen würdest, Mensch, die hat das Zeug hier, oder anders gefragt, gibt es hier auch Geschichten vielleicht, die eine prägnante Rolle spielen könnten?
Puh, also wie gesagt, Alexa, glaube ich nicht, dass sie den Rumble gewinnt, weil sie braucht den Rumble nicht, um als Contender durchzugehen. Dafür ist sie gut genug aufgebaut. Da gibt's andere. Aber es ist dann schwer, jemanden da rauszufischen. Also, klar, WWE mag immer Charlotte, aber glaube ich nicht, dass sie das noch mal machen. Bianca Belair könnte man natürlich nehmen, weil sie die jetzt natürlich mit grandiosen Segmenten aufgebaut haben, durch die grandiose ebenfalls Bayley mit hier, was, Ding Dong Hello und dem Hindernisparcours und so was.
Hallo, sie hat jetzt Bayley in ihrem größten Match der ihrer Smackdown-Karriere
besiegt. Ja, habe ich auch vorhin gesehen, aber naja. Bianca Belair könnte ich mir noch vorstellen. Sonst, boah, ich weiß nicht. Also macht mich alles nicht so an. Ich würde es einfach Ruby Riott gönnen, weil die cool ist. Und auch, glaube ich, ein netter Mensch, was man so bei Up, Down, Down mitbekommt.
Ja, aber sehe ich sehr, sehr weit weg entfernt von einem WrestleMania-Spot oder sonst irgendwas. Bianca Belair sehe ich als durchaus gute Möglichkeit. Ich glaube, das ist was man sich hier einfach so ein bisschen offen gehalten hat. Ich fände auch das Match Bianca gegen Sascha, fände ich cool. So insgesamt. Das sind zwei talentierte Frauen. Sascha ist absolut etabliert, ist eine gute Wrestlerin. Bianca Belair hat sich auch sehr, sehr weiterentwickelt.
Absolut, muss ich aber auch sagen, sie ist noch nicht so weit.
Nee, aber ich hoffe, dass man sie da vielleicht, dass sie jemand ist, die vielleicht dann gerade in dem kalten Wasser, dass man sie dann eben wirft, dass sie dann da eben schwimmen kann und dass die beiden zusammen vielleicht wirklich dann Feuerwerk abliefern. Ich bin da hoffnungsvoll. Was ich aber bei beiden sagen muss, sowohl bei Bianca als auch bei Sascha, ich finde, dass beide als Heels besser funktionieren.
Ja, genau das habe ich mir vorhin nämlich auch noch gedacht bei SmackDown. Ja? Dieses Rumgegrabbel, was eine Sascha da hatte, das war halt eher so heelisch, ne? Das war nicht der Face-Boss. Und auch eine Bianca Belair, wenn sie da rauskommt und mit ihrem Schwänzchen wedelt, ne? Das hat so ein bisschen was Abgehobenes. Und es ist ja auch so, sie hat nicht wirklich was, also natürlich, wenn man jetzt die reale Person ausblendet, gab es ja auch diese Chronicle-Folge, wo sie über Depressionen gesprochen hat und sowas, ne? Aber jetzt allein dieser Charakter, den ich da sehe, das ist nicht unbedingt der Charakter, wo ich denke, oh, mit der fieber ich aber total mit, ne? Da leide ich mit, ne? Das ist, sie ist halt schon eine, sie sieht gut aus, sie ist super trainiert, sie ist stark und sowas. Da fehlt dieser Underdog-Faktor auch so ein bisschen, ne? Und gleichzeitig dann auch hier da die Haare rumwedeln und sowas. Da ist nicht diese Identifikation, die ich normalerweise mit einem Babyface so hab irgendwie. Ich freue mich zwar, wenn sie rauskommt, aber das ist einfach, weil sie gut ist, ne?
Ja.
Nicht, weil ich diesen Charakter so annehme und damit mitfieber.
Ich fand auch das Post-Match-Interview, was sie jetzt da gegeben hat bei der letzten Smackdown-Episode, und wo sie dann so super euphorisch gewesen ist, das wirkte unfassbar künstlich auf mich. Und in dem Augenblick ist sie gleich in meiner internen Hierarchie so ein bisschen gesunken, weil das hat für mich überhaupt nicht homogen gewirkt. Das war sie nicht, sondern das war jemand, hat ihr das in den Mund gelegt, dass sie jetzt so reagieren musste. Und das wirkte einfach wie schlecht geschauspielert. Und ab dem Punkt dann zerbricht da irgendwie so ein bisschen was. Und ich glaube, das ist eben auch die größte Hürde, die hier eine Bianca Belair noch nehmen muss. Und das ist nämlich das Finden ihrer Rolle. Und diese Rolle, die dann eben auch in den Storylines transportiert wird. Das, was man aktuell macht, ist ein Versuch. Aber wie du schon richtig gesagt hast, diese Obstacle-Course-Geschichte, das hat für mich nicht gepasst. Eine Bailey ist übrigens auch eine interessante Nummer hier natürlich, ne? Ich meine, klar, jetzt hat sie erstmal gegen Bianca Belair verloren. Siehst du sie irgendwo als Nummer hier innerhalb des Rumbles, die eine Rolle spielen könnte?
Boah, ich hoffe nicht, ey. Ich finde Bailey ganz furchtbar. Also im Ring ist sie eine ganz gute, wirklich. Aber ich finde ihr Heelwork ganz schrecklich. Also es ist nicht sie geht mir auf die Nerven, weil sie so gut böse ist, ja, sondern das ist halt einfach so Go-Away-Heat bei mir, wirklich. Ich finde ihr Schauspiel so schlimm. Das ist, du merkst halt bei allem, was sie da tut, das ist nicht sie. Und sie fühlt sich da auch nicht so ganz wohl.
Ich finde, dass sie sich da in den letzten Monaten wirklich ganz gut reingefunden hat. Es ist noch nicht perfekt, aber ich finde,
dass als anfangs, aber das geht ihm ja auf den Sack.
Ja, aber ich finde, dass eine Bailey in den letzten Wochen und Monaten eigentlich da eine ganz guten Weg für sich eingeschlagen hat.
Dieses Ding Dong Hello,
das ist furchtbar. Das ist furchtbar.
wer auf die Idee gehört, ne? Wer da darauf gekommen ist, ne.
Ja, ich will auch so ein Shirt haben. Nein, will ich nicht.
Okay, schick das bitte.
Nein, ich sehe sie aber auch nicht. Natürlich können wir jetzt sagen, sie ist ehemalige Titelträgerin. Sie ist hier eine Nummer. Sehe ich aber auch nicht. Ich sehe auch nicht, dass zum Beispiel Nia Jax oder Shayna Baszler hier eine große Nummer sein werden.
Ich glaube, Bailey wird rausgeschmissen von Bianca Belair wieder.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Das nochmal abzurunden quasi.
Ja. Alexa Bliss, sehe ich tatsächlich genauso wie du. Ich bin nur gespannt, wie man das lösen wird. Weil natürlich, wenn sie da in ihre Fiend-Persona schlüpft, haben wir ja schon gesehen, da ist sie ja quasi unbesiegbar. Wird es das im Rumble geben? Wie wird man das auflösen? Wird es da vielleicht einen Eingriff von Asuka geben? Ich habe ja schon auf Discord gemutmaßt, Mensch, Asuka hat doch auch mal Zombie-Charakter gespielt. Vielleicht kann man den zurückbringen. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Nicht einfach im Rumble. Gibt es da einen Eingriff von Randy Orton vielleicht auf dem einen oder anderen Weg? Ja, weiß nicht. Also, hat sie ja attackiert jetzt bei der letzten Ausgabe mit dem RKO. Ja.
Das stimmt, ja. Die alte Feuerfresse.
Genau. Ne, er verdient den Spitznamen Fireface viel mehr als Sheamus, muss man sagen. was macht man mit Alexa?
Oh, das ist schwierig, schwierig, schwierig. Also, ich weiß nicht, also sie den Rumble gewinnen zu lassen, wäre für mich irgendwie so kreatives Versagen ein bisschen, weil das wäre mir zu offensichtlich. Und wie wir jetzt schon gesagt haben, sie braucht es nicht unbedingt. Aber sie da rausnehmen, wie man das macht, schwierig. Ja, also nimmt sie sich vielleicht selbst auf irgendeine Weise da raus oder so? Diese Fiend-Charakterzüge sind ja auch schon mal so ein bisschen unberechenbar. Das ist ja auch das Schöne dran. Also,
Es ist super schwierig, ne? Und man weiß eben auch nicht, dadurch, dass du ja quasi drei Alexas hast, wie wir es jetzt ja auch zuletzt bei Raw gesehen haben. Also du hast die alte Alexa, die feige Heel-Alexa so ein bisschen, das ist ja scheinbar so die schwächste Stufe. Dann hast du ja die Firefly Funhouse-Alexa, was so dieser mittlere Grad ist quasi, und dann eben die Fiend-Alexa, die stärkste Reinkarnation ist. Und vielleicht ist es ja eben dann auch möglich, dass eine von den anderen Alexas, vielleicht sehen wir das auch im Rumble, dass man da mit den verschiedenen Persönlichkeiten spielt und dass man sie hin und her wechseln lässt.
Das könnte natürlich, also das, ich sag mal so, wenn sie den Rumble gewinnt, dann hätte es natürlich was, wenn sie quasi wie die Three Faces of Foley dann die drei Gesichter der Alexa im Rumble zeigt.
So meinst du das? Die kommt dann dreimal rein.
Ja, vielleicht. Das fände ich dann schon wieder interessant.
Ja, so kriegt man auch den Rumble voll. Also, wenn man dann drei Alexas hat, dann ist man ja schon bei 15 Teilnehmerinnen.
Ja, und vor allem kriegst du dann auch wenigstens eine durchgängige Story auch durch den Rumble weitererzählt. Dass es irgendwie auch passt mit dem Sieg dann so, weißt du?
Ja, spannende Idee. Aber wen erwartest du denn hier noch als Überraschung? Weil, wie gesagt, wir haben da noch reichlich Platz in dem Aufgebot hier.
Also Lita und Trish Stratus glaube ich nicht, die lassen sich ja nie blicken, wenn ihr nee, keine Ahnung, es ist halt schwierig vorauszusagen, auch mit dieser ganzen Covid-Kacke, ne? Aber allgemein, also so hast du ja diese üblichen Verdächtigen von wegen Lita, Trish, Michelle McCool oder sowas. Layla würde ich gerne noch mal sehen. Und ganz ehrlich, Eve Torres, die mochte ich sehr.
An der Stelle kann ich noch mal ganz kurz sagen, mit wem ich hier nicht rechne. Ich rechne nicht mit einer Becky Lynch. Die hat ja erst im Dezember ihr Baby bekommen. Und das wäre, glaube ich, noch zu früh, um hier an so einem sportlichen Wettkampf teilzunehmen. Also ich rechne eher damit, dass man sie nach WrestleMania wieder sieht. Auch nur Ronda Rousey glaube ich halt auch noch nicht dran. Und ich glaube auch die Bellas, die werden wir hier, glaube ich, auch nicht sehen. Ich schaue hier vor allem Richtung NXT.
Wenn das in deiner Meinung nach Überraschungsgäste sind, ja. Also dass NXT-Damen dabei sind, das ist ja klar.
Ja, und deswegen nenne ich jetzt auch mal ein paar, die ich da gern sehen würde. Also, mein Pick übrigens für den Rumble-Sieg ist eine Rhea Ripley. Ich glaube, dass man die jetzt hochziehen wird, weil im Endeffekt, du hast mit ihr alle Geschichten bei NXT erzählt. Die ist jetzt soweit.
Da hing sie auch so ein bisschen in der Luft immer mal wieder, ne? Dadurch, dass da nicht mehr so viel war. Dann, ja, meinst du Rhea gegen Sasha?
Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, ja.
Ja, also bin ich das gespannt. Das wäre ein Match, was ich jetzt nicht so direkt vor Augen hätte, wie das abläuft, ja.
Aber also dadurch wäre es ja eben eine spannende Entwicklung. Und ansonsten sehe ich da eben auch noch so ein bisschen, ja, so, ich nenne es jetzt mal ganz despektierlich Füllmaterial. Ich fände es auch ganz cool, wenn wir vielleicht, ich weiß nicht genau, wie das gerade mit den Einreisebestimmungen so ist, gerade aus Europa. Ich glaube, das ist ja gerade hier und da ein bisschen schwierig in den USA. Dass wir da vielleicht auch hier noch ein paar andere Damen sehen. Ich könnte auch mir den Toni Storm wieder vorstellen beispielsweise. Klar, wir haben eine Billie Kay, die muss auch noch irgendwie da mit reinwerfen, so mehr oder weniger. Aber wir haben genug Damen bei NXT, die man da einfach mal ins kalte Wasser werfen könnte. Ein Name, der auch gemunkelt worden ist, wo es heißt, dass sie wieder Ringfreigabe bekommen hat, ist Chelsea Green, die sich ja bei ihrem SmackDown-Match ja das Handgelenk erneut gebrochen hat. Und die soll wieder fit sein. Die sehe ich eben auch als mögliche Kandidatin, als Teilnehmerin. Nicht als Siegerin, aber als Teilnehmerin.
Absolut, das ist ja eigentlich immer dann wieder ein guter Weg, um das Comeback zu feiern. Aber wo du gerade sagtest, Billie Kay muss natürlich rein. Wir brauchen doch auch die Begegnung der ehemaligen Iconics im Ring.
Genau. Oder? Ja. Bin ich für. Also da kannst du ja eben auch diesen kleinen Moment haben, wo die beiden dann da eben aufeinandertreffen. Und,
ja, da freue ich mich auch drauf.
Genau, warum nicht? Ja, und klar, Lacey Evans werden wir wahrscheinlich auch im Rumble sehen, im Zweifelsfall, wenn es im Vorfeld schon ein Eingreifen gegeben hat, dann denke ich mal, wird dann eine Charlotte hier entsprechend, ja, den wie nennt man das denn? Sie wird sich revanchieren, so, damit rechne ich dann auf jeden Fall. Aber mein
Ding hier, was kommt auf dem Rick zum Ring gerobbt, oh.
Aber mein Pick hier eben für den Sieg ist halt eben wirklich eine Rhea Ripley und dass man die eben hier reinbringt und ihr dann wirklich jetzt diesen Push gibt, den wir eigentlich schon im letzten Jahr eigentlich haben wollten. Sie ist jemand für mich, da sind die Stories auserzählt. Wir haben das Last Woman Standing Match gegen Raquel Gonzalez gesehen und die gehört jetzt da einfach hin, finde ich.
Ja, aber Würdest du sie dann auch direkt den Titel gewinnen lassen? Ich weiß nicht, das ist ja auch so ein bisschen, wenn sie dann zum zweiten Mal in Folge dann das Match verliert, was sie eigentlich meiner Meinung nach noch müsste.
Nee, ich würde ich würd jetzt den Raketenrucksack aufschnallen, wie man so schön sagt. Also ich würde sagen, so jetzt ab die Post und dann gehen wir damit auch den ganzen Weg.
Es ist schwierig. Also ich finde Rhea Ripley ja auch absolut klasse. Aber ich fände es halt auch weiterhin schade, irgendwie wie Sasha Banks da den Titel abzunehmen. Denn den Titelwechsel bei den Damentiteln sehe ich halt eben Asuka, Alexa Bliss.
Ja, warum nicht? Ich meine, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit bis WrestleMania. Ich glaube, dass man auch eine Sasha bis dahin vielleicht auch dann als Heel entsprechend wieder
positioniert. Schon wieder. mach aus der Sasha keine Big Show.
Ja, Rhea kann ich mir auch gut als Heel vorstellen, gerade in dieser
eben.
Position, weil sie gerade da natürlich dann auch diese körperliche Dominanz irgendwie da auch mitbringt. Jemand, den ich auch noch gerne sehen würde im Rumble, allein weil sie dann bei den Damen so ein bisschen was Verrücktes anstellen kann, ist eine Casey Catanzaro. Fände ich auch eine spannende Ergänzung da eben noch. Und das wäre eben auch noch eine Kandidatin, auch da kein Rumble-Sieger, aber die dann eben da noch so als Farbtupfer mit reinkommen wird.
Damit sie den Kofi-Spot machen kann bei den Frauen.
Genau. Und was Legenden angeht, hey, Beth Phoenix ist wahrscheinlich eh in der Stadt oder so. Ne? Also wenn Edge beim Rumble antritt, wird die wahrscheinlich auch da sein. Also insofern ist das jemand, die ich da nennen würde. Trish glaube ich nicht. Trish denke ich nicht. Molly Holly wäre wie immer die übliche Kandidatin, finde ich, die man da noch reinwerfen könnte. Ja, aber mein Pick ist Rhea. Rhea gewinnt das Ding.
Ich sag Bianca Belair. Ich bin da McMahon konservativ.
Okay. Lass mal das mal so stehen. Kommen wir dann zum Männer Royal Rumble. Du hast ja gerade eben schon deine Storyline hier genannt. Wir haben aktuell 21 von 30 Teilnehmern bestätigt. Ich gehe auch hier nochmal ganz schnell durch. Daniel Bryan war ja Nummer 1, der sich hier schon an Weihnachten ja quasi schon in die Liste eingetragen hat. Wir haben Lashley, AJ Styles, Randy Orton, Otis, The Miz, Jey Uso, Cesaro, Jeff Hardy, Sami Zayn, Dolph Ziggler, Shinsuke Nakamura, Big E, John Morrison, Sheamus, Mustafa Ali, Edge, King Corbin, Rey Mysterio, Dominic Mysterio und jetzt ganz zuletzt Braun Strowman, der zurückgekommen ist. Und jetzt muss ich erstmal fragen, Chris, Braun Strowman ist zurück. Ist jetzt bei SmackDown, in diesem ganzen Scharmützel, der Mid- und Upper-Mid-Kader hat er sich da eben mit eingemischt. Wir haben eh sehr viele Raw-Wrestler auch bei SmackDown jetzt gesehen. Braun kommt zurück. Ist das was, wo du sagst, das war klug, dass man den jetzt zurückgebracht hat, weil das ist ein ehemaliger Champion, das ist ein großer Name. Damit kann man nochmal Zuschauer quasi rüber zu dem Rumble ziehen. Man schürt damit die Aufmerksamkeit. Oder wäre es klüger gewesen, den als Surprise Entrance in den Rumble mit reinzuschmeißen?
Also ich glaube, Braun Strowman ist jetzt nicht unbedingt der riesige Mainstream-Star, dass man da sagen würde, wie jetzt bei einem, keine Ahnung, wie es bei einem Cena oder bei einem The Rock wäre oder sowas. Was? Der ist im Rumble. Also ich muss unbedingt diesen Pay-Per-View bestellen. Von daher hätte ich mir einen Braun als Überraschung schon eher gewünscht beim Rumble. Aber ich sag jetzt mal so ganz persönlich, ich bin jetzt nicht der riesige Braun Strowman-Fan, dass ich da vor Freude ausgerastet wäre. Von daher ist es mir relativ egal.
Gehen wir gerade noch so ein bisschen die Gerüchteküche durch. Es gab ja auch so bei den Buchmachern unter anderem Namen wie einen Brock Lesnar, der als Rumble-Sieger relativ hoch in den Rankings stand, und auch einen Goldberg. Es gibt ja dieses Gerücht, dass man hier versuchen würde, Goldberg verliert gegen Drew McIntyre und tritt dann noch mal im Rumble an und holt sich dann da über diesen Weg quasi noch ein Titelmatch. Was hältst du davon?
Was denkst du, was ich davon halte?
Ich poche jetzt an die Ehre deines Journalistenherzes und erwarte eine neutrale Gegenüberstellung der Fakten und Daten.
Um es mal harmlos auszudrücken, sollte der Fall eintreten, dass Goldberg den Royal Rumble dann noch gewinnt und dadurch ein Titelmatch bei WrestleMania bekommt, dann ist das absolut gequälte Scheiße, die ich hassen würde, ja. Und dann würde ich direkt, glaube ich, die ganze WWE erstmal hassen. Weil das einfach so ein unfassbarer, unkreativer, dummer Dreck wäre, Allein der Gedanke daran, ne? Da bekomme ich Ausschlag und habe so leicht Kotze im Hals stecken. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Also lasst uns bitte alle zum Wrestling-Gott beten oder zu Shawn Michaels, der hat einen Draht zu dem da oben, ja? Dass es nicht so kommen möge. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Wer zur Hölle, außer Vince McMahon, möchte heute noch fucking Goldberg in einem WrestleMania-Main-Event sehen?
Tja, das weiß man nicht. Wie siehst du die Chance, dass ein Brock Lesnar hier wieder auftritt?
Gering. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen Pause von Brock haben, wenn er überhaupt noch mal wiederkommt.
Ich glaube auch. Ich glaube, dass ein Brock erst wieder antritt, wenn wahlweise Publikum da ist oder wenn die Covid-Geschichte noch ein bisschen abgeebbt ist. Und ich glaube, das ist beides noch nicht so. Und Brock Lesnar muss nicht antreten. Und entsprechend glaube ich, dass er sagen wird, nö, sucht euch jemand anders, der euch die Ratings bringt. Ich bin's nicht.
Ich finde auch, wir brauchen ihn jetzt einfach mal nicht eine Zeit. Es wird sich auch jahrelang ein bisschen zu viel auf Brock Lesnar verlassen, gerade wenn es Richtung WrestleMania und Titelmatch ging. Und ich finde es eigentlich mal ganz angenehm, wenn da nicht so ein Überstar oder Übermonster da dann im Rumble steht. Also kein Lesnar, bitte auch kein Goldberg, sondern wirklich die Leute, die da das ganze Jahr jetzt auch sich abgerackert haben.
Gerade was ist denn mit Edge? Entschuldige, wenn ich jetzt ins Wort falle, aber was ist denn hier mit Edge? Also ich meine, der hat ja bei uns allen so einen Softspot offensichtlich, ein großes Comeback letztes Jahr gefeiert.
War ja auch verletzt, ne? Das war ein bisschen was anderes. Das ist jetzt nicht jemand, der sich da einfach nur ausgeruht hat und sich nur seine Spots sucht. Klar, er hat einen Legendenvertrag quasi. Er hat auch nicht so viele Auftritte wie andere, aber er hat halt auch ein gewisses Alter, er hat eine Verletzungsgeschichte. Aber Edge ist jemand, der liebt diesen Sport, der hat auch Bock da drauf einfach. Und der hat sich nicht einfach ausgeruht, weil er es wollte. Der wäre am liebsten weiter in den Ring gestiegen. Deshalb ist das kein Lesnar für mich. Und Edge sehe ich auf jeden Fall als jemanden, der eine gute Rolle spielen wird im Rumble. Wenn er nicht irgendwie bei den letzten 4, 5 Leuten ist, dann wird im Rumble-Match irgendwas passieren, was quasi seine Fehde für WrestleMania einleitet. Und das wird ein größerer Gegner sein, denke ich mal.
Und damit leite ich mal gekonnt über zu Randy Orton. Ich sehe übrigens Edge auch nicht als Top-Favoriten. Ich sehe ihn als einen möglichen Kandidaten, aber ich sehe ihn nicht als Top-Favoriten an, sondern ich sehe ihn wirklich als die emotionale Geschichte, die man hier auch vielleicht auch durchziehen könnte. Ähnlich wie man das mit einem Daniel Bryan gemacht hat oder machen wird wahrscheinlich. Was macht man mit Randy Orton? Weil natürlich Randy Orton und Edge haben auch eine Geschichte zusammen. Wir haben aber jetzt zugleich die Storyline mit dem Fiend. Ich habe ja schon vor Wochen gesagt, ich erwarte, dass der Fiend beim Rumble sich wieder zeigt. Ich gehe aber davon aus, dass er nicht antritt. Wie sieht's bei dir aus? Glaubst du, wir sehen den Fiend im Ring und die beiden eliminieren sich gegenseitig? Oder macht The Fiend einmal laut Boo und ein Randy Orton springt im bester RKO gegen, wen war das damals? Gegen Big Show, glaube ich, Manier, einmal übers Top Rope? Oder wie machen wir das?
Also ich glaube nicht, dass der Fiend am Rumble teilnehmen wird. Es wird irgendein Segment quasi geben, wo er plötzlich im Ring steht oder plötzlich vor Orton steht und oder ihm vielleicht die Mandible Claw verpasst und auf einmal geht das Licht aus und beide sind aus dem Ring verschwunden, was auch immer. Es wird irgend so ein typisches Fiend-Segment geben, wodurch Randy halt aus dem Rumble verschwindet und ausscheidet. Und ich glaube, das wird sich dann auch noch eine Zeit ziehen, diese Fehde. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht, weil, gut, der Fiend ist eh ein cooler Charakter. Und ich finde auch Randy Orton in letzter Zeit ziemlich interessant und spaßig, so wie er sich verhält.
Ich sehe es auch so. Also ich sehe auch so, dass das dann ja, ist dann mal so. Also ich sehe, dass du das
so Pause, kurz überlegen. Ja, stimmt.
Ja. Fiend muss nicht aktiv jetzt in den Rumble einsteigen. Da reicht, dass man jetzt das weiter aufbaut. Es muss irgendwie vielleicht, wie du schon richtig gesagt hast, der darf erscheinen und der darf wieder attackieren oder irgendwie anders, dass er Randy Orton Angst macht, dass Randy Orton einfach aus dem Rumble ausscheidet und vielleicht muss der auch gar nicht unbedingt aus, also komplett übers Top Rope geworfen werden, sondern der rennt einfach weg oder sonst irgendwas. Vielleicht gibt's wieder eine Feueranspielung oder sonst irgendwas. Aber ich sehe es eben auch so, dass dadurch den Randy Orton nicht den Rumble gewinnen wird. Aber ich rechne auch mit der Konfrontation von Edge und Randy Orton auf irgendeine Art und Weise.
Ja.
Vielleicht, dass Edge auch die Verwirrung eines Randy Ortons ausnutzt und Randy Orton hier eliminiert.
Weißt du, was ich eigentlich auch ganz cool fände? So eine vernünftige Konfrontation von Jeff Hardy und Edge im Match. Da ist ja auch eine gewisse Geschichte hinter den beiden.
Ja.
Da könnte sogar was draus werden Richtung WrestleMania, könnte ich mir vorstellen tatsächlich. Dass sie Hardy noch mal ein bisschen aufbauen dafür.
Ich tue mich mit Jeff Hardy so schwer.
Ich auch, ich will den eigentlich auch nicht mehr sehen. aber das kann ich mir vorstellen. Was ich gerne sehen würde, würde Edge und Cesaro aufeinander. Cesaro ist gerade so ein Biest wieder. Der macht richtig Spaß.
Das ist ohnehin eine gute Frage, was wir hier noch so an kleinen Geschichten bekommen. Das ist ja auch immer das, was eigentlich so ein Rumble prägt, finde ich. Gerade wenn du 30 Teilnehmer hast, die Geschichten untereinander, die aktuellen Fäden, die aufgenommen werden, diese, ich nenne es mal, historischen Geschichten, die dann wieder aufgegriffen werden oder die möglichen Dream-Matches, die hier aufgegriffen werden. Wir haben im Vorfeld schon so ein bisschen drüber geplaudert. Was ich zum Beispiel hier sehe, ist, dass man Richtung WrestleMania ein Match zwischen Rey Mysterio und Dominic Mysterio aufbaut. Und ich glaube, dass der Rumble dafür der Anfang ist.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Also, ich glaube, da muss auch einfach was passieren. Also, man hat ja in der letzten Zeit schon gemerkt, da ist so ein kleines bisschen kriselt's da schon zwischen Vater und Sohn. Und ich glaube, es muss der Moment kommen, wo Dominic Mysterio auch mal so ein bisschen Charakter zeigt. Ja, also bisher war er halt immer so Berufssohn. Ja, aber dann kann er auch BWL studieren und muss nicht bei der WWE in den Ring steigen. Ja. Deshalb, also es muss jetzt mal so ein bisschen krachen und Dominik muss was zeigen. Und ich glaube, das kannst du ganz gut aufziehen, einfach über diese emotionale Schiene erstmal Vater und Sohn. Der Sohn will seinem Vater jetzt beweisen, dass er es schaffen kann, dass er vielleicht sogar der bessere Wrestler ist, was auch immer. Dann hast du erstmal dieses Match und da stelle ich mir dann vor, also jetzt Longtime Booking hier bei mir. Rey Mysterio gewinnt dieses Match und dann kommt ein richtiger Heel-Turn von Dominik. Und dann kann sich diese Fehde auch noch ein bisschen ziehen oder Dominik wütet sich an der Midcard so ein bisschen aus, was auch immer. Es muss auf jeden Fall was mit diesem Charakter passieren. Denn, also ich finde ihn im Ring nicht schlecht, aber er ist halt einfach so der pausbäckige Junge, der zu Rey Mysterio gehört, so vom Charakter her. Da gibt er mir nicht viel.
Er ist derzeit profillos, das ist irgendwie das, was fehlt. Und es gab ja auch lange Zeit Gerüchte darüber, dass wir eventuell ein Mask-Match, quasi ein Maskenübergabe-Match oder so bekommen würden. Und ich meine, hey, wenn schon beim SummerSlam die Vormundschaft für Dominik auf dem Spiel stand, warum dann nicht auch irgendwann mal die Maske von Rey Mysterio?
Oder ist aber noch zu früh? Ich will noch ein bisschen Rey Mysterio dabei haben jetzt.
Ach, der kann auch hier wieder zu den Filthy Animals gehen und ohne Maske antreten.
Oh nein! Schlimm.
andere Geschichte, die ich sehe, ist ein weiteres Zerwürfnis im Hurt-Business.
Warte mal ganz kurz, bevor wir zum Hurt-Business kommen. Ich merke das jetzt gerade erst so, ich realisiere das. The Miz ist ja auch im Rumble.
Yes.
Und er hat den Koffer und mir schwant gerade wirklich Übles. Von wegen Goldberg kann ihn abwimmeln und dann gewinnt Miz hinterher den Rumble oder so. Das wäre halt auch so ein typischer WWE-Move. Erst verkacken und dann hinterher noch den Sieg holen, weißt du?
Ich sehe The Miz nicht in der Rolle. Nee.
Ich auch nicht, aber ich habe gerade ein bisschen Angst. Nicht wegen Miz, sondern wegen Goldberg.
Hurt Business,
ja, da habe ich nicht so Angst vor, aber zwischen Cedric Alexander und Shelton Benjamin muss es, glaube ich, jetzt mal krachen.
Ja. Ich glaube auch, dass das hier der Fall sein wird. Ich meine, bislang ist nur Bobby Lashley angekündigt, aber ich glaube, da wird man auch noch Cedric Alexander und Shelton Benjamin noch nachnominieren quasi.
Vor allem würde das ja gut passen. Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das würde, glaube ich, ganz gut passen. Sagen wir mal, sie bekommen das Kickoff-Show-Match, ja? Lashley gegen Riddle, ja? Und die beiden wegen ihren Streitereien sorgen vielleicht dafür, dass Lashley den Titel verliert. Ja? Und dann stehen sie sich im Rumble noch mal gegenüber. Ich glaube, das kann man an diesem einen Abend tatsächlich schon ein bisschen fortführen. Fände ich interessant.
Ja, und dann eben Richtung WrestleMania.
Genau.
Dann auch einen Cedric Alexander dann auch ein bisschen stärker positionieren, weil er zeigt ja durchaus jetzt in seiner neuen Person, in dieser Heel-Person, da zeigt er durchaus Potenzial, was ich tatsächlich gar nicht von ihm irgendwie erwartet hätte. Also, das tut ihm ganz gut, dass er da diesen Gesinnungswechsel durchgeführt hat.
Genau wie Mustafa Ali übrigens.
Genau, auf den wollte ich mich gerade hier zu sprechen kommen. Der ist natürlich gestraft mit dieser furchtbaren Retribution-Gruppierung. Das muss man doch ganz klar so sagen. Der ist so gut am Mikro. Ich finde, der hält so gute Promos in letzter Zeit. Oh, und ja. Dann hat er diese Clowns bei sich.
Das stimmt. Das reißt mich halt auch immer so raus. Ich hatte jetzt gestern Abend, habe ich mir noch, eben um mich auch noch mal vorzubereiten auf diesen Podcast, habe ich mir noch mal so ein paar kleine Clips von Raw und SmackDown angeguckt. Von Segmenten, die ich nicht mehr ganz so präsent hatte. Und da dachte ich mir noch bei einer Promo von Ali, ich könnte mir echt vorstellen, dass der dazu fähig wäre, das wie CM Punk in dem einen Jahr zu machen, wo er Leute rausschmeißt und dann immer mal nur so eine kurze Promo hält, ja? Was eigentlich Sache ist. Der hätte das drauf. Das ist ein echt guter Wrestler. Und ich freue mich für ihn, dass er überhaupt jetzt so einen Spot in den Main-Shows hat, aber diese Gruppierung, die sie ihm da an den Arsch geklebt haben, das ist. Ah, wer denkt sich denn sowas aus?
Das ist eben das größte Problem. Und die deswegen,
aber hat nur Twitter.
Ja, das stimmt. Aber das dafür sehr, sehr gut.
Das stimmt.
Aber er hat ja quasi diese schwelende Fehde mit Kofi Kingston, der mit einer Kieferverletzung ja außen vor ist momentan. Und ich glaube, dass hier auch die Möglichkeit ist, wahlweise einen Ali noch mal gut zu positionieren oder tatsächlich auch, falls Kofi jetzt wieder dabei sein sollte, überraschenderweise, dass man da eben ihn hier entsprechend diese Fehde quasi hier noch mal aufbereitet. Auch nicht verkehrt, auch wenn man sagen muss, also was man mit Kofi angestellt hat über die letzten Jahre, das tut auch ein bisschen weh. Mhm. Ne, von Kofi Mania zu, ach übrigens, ich bin doch noch bei The New Day, hallo.
Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, so ein Langzeiterfolg als Main-Eventer, das wussten wir eh, dass das nichts wird mit Kofi in der WWE. Aber was hältst du denn von AJ Styles? Der wurde ja schon gewaltig aufgebaut auch. Und der will auch den Sieg beim Rumble haben.
Ja.
Also, ich habe so das Gefühl tatsächlich, dass er und Brian Nummer 1 und 2 sein werden. Und dann auch hinterher auf jeden Fall bei den Top 4 dabei sind.
Ich sehe auf jeden Fall den Spot, wo AJ Styles rausgeworfen wird und Omos fängt ihn auf.
Ja.
Den Spot sehe ich auf jeden Fall. Ich habe auch drüber nachgedacht, ob man Omos zum ersten Mal hier in den Rumble reinwirft.
Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Der sieht schon so ungelenk aus irgendwie.
Ja, und ich glaube, das wäre, glaube ich, auch ein Fehler, weil du ihm dadurch so ein bisschen diese Mystik nimmst, die ihn noch so ein bisschen
umgibt.
Deswegen, aber ja, ich sehe AJ Styles als jemand, der durchaus lange dabei sein kann und der auch seinen Spot bekommen kann. Ich sehe ihn aber nicht als Kandidaten, der das Ding hier gewinnt. Ich glaube, ich fände es zwar irgendwie mal cool, aber ich glaube nicht so recht dran. Ich bin tatsächlich ganz konservativ, was so den Ausgang hier angeht. Obwohl es wieder viele Möglichkeiten gibt, über die man rumspinnen kann. Und eine Personalie, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist jemand wie Seth Rollins. Also der war ja schon angekündigt, ist dann wieder zurückgezogen worden. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, nur so als kleiner Hint nebenbei, weil wir haben gleich noch ganz viele andere Themen, die wir hier besprechen wollen, dass wir den eben auch noch mal sehen, als Comeback-Kid quasi und als Babyface. Das ist für mich das ganz Wichtige. Und ich könnte mir da auch vorstellen, dass er jemand wäre, der eine Rolle unter den, ich sag mal, letzten vier hier durchaus einnehmen könnte. Also Edge ist für mich ein Favorit, möglicher, auch was du gesagt hast, ein John Cena, halte ich auch nicht für absolut unwahrscheinlich. Und auch ein Keith Lee hat so ein bisschen Außenseiterchancen für mich, auch wenn der zuletzt nicht zu sehen gewesen ist jetzt in dieser Woche. Aber ist auch jemand, den man da positionieren könnte. Aber ich gehe da weiterhin mit dem, was ich auch schon Anfang des Jahres gesagt habe. Ich glaube, Daniel Bryan gewinnt das Ding.
Ja, ein Key für die wäre halt die Sache, ich glaube, den musst du dann aus dem Raw-Match rauslassen, weil da halt auch schon einfach Sachen gelaufen sind, dass es nicht mehr frisch ist. Und stellst du ihn Roman Reigns gegenüber, musst du ihn eigentlich gewinnen lassen, damit er keinen Schaden davon trägt, wenn er jetzt schon wieder da sieglos von dann ziehen müsste. Und das wird nicht passieren. Deshalb glaube ich auch nicht, dass der den Rumble gewinnt. AJ Styles sage ich auch, der wird das nicht gewinnen. Aber er hat halt genug Star-Faktor und er hat genug Aufbau, Der wird lange dabei sein. Und ich sag tatsächlich Nummer 1 und 2 Daniel Bryan und AJ Styles. Ja. Sieger sage ich tatsächlich entweder Daniel Bryan oder John Cena.
Ja.
Und ich fände beides tatsächlich gut.
Ich fände John Cena, da wurde ja auch gemunkelt, dass er einen Match bei WrestleMania bestreiten soll, gerade auch, weil er jetzt in den Ankündigungstrailern dabei gewesen ist. Fände ich cool.
Ich muss auch echt sagen, Cena gegen Reigns fände ich extrem groß. Das hatten wir so noch nicht. Gerade auf dieser Bühne. Und das wäre halt auch so ein Beweis. Ne? Ist er wirklich der Head of the Table? Da kommt er gegen den 16-fachen Champion. Und die Story von Cena schreibt sich selbst. Er will Titel Nummer 17 haben. Ja? Er will die Nummer 1 sein.
Und er will sich noch mal beweisen. Er kann ja jetzt auch sagen, so, ich bin hier aufs Abstellgleis geschoben worden. Hier, ihr habt schon gedacht, nach dem Firefly-Funhouse-Match, da ist alles vorbei und so. Und das kann er auch wirklich davor führen. Wir haben natürlich da bei Reigns gegen Cena hatten wir schon mal natürlich bei No Mercy damals.
Aber nicht so groß halt eben, ne?
Absolut. Da hat man schon ein bisschen was im Vorfeld gemacht, wo es da so ein bisschen giftiger zur Sache ging. Das war 2017. Aber da war ein Reigns noch nicht so groß. Und John Cena war damals schon riesig groß. Der ist jetzt nicht mehr viel gewachsen in den letzten 3 Jahren. Aber jetzt ist das quasi so ein Duell auf Augenhöhe irgendwo. Und ich finde, Roman Reigns bringt inzwischen so ein diese Selbstverständlichkeit mit, die ihm damals noch gefehlt hat. Ja. Und dadurch, ich fänd's geil, ich fänd's super spannend. Und John Cena jetzt hier noch mal in so einem WrestleMania-Match zu sehen, warum nicht dann auch als Part-Timer?
Ich fände das tatsächlich, deshalb sind das meine Picks, so, was ich auch vorhin erzählt habe. Ich fände Miz gegen Bryan und Cena gegen Reigns wären richtig geile WrestleMania-würdige Titelmatches tatsächlich. Auf ihre eigene Art jeweils.
Ja, ich sehe es halt eben nicht, dass The Miz da irgendwie einen Titel holt. Also deswegen bin ich da sehr konservativ und sag, ich will diese Traumgeschichte noch mal haben, Daniel Bryan gegen Roman Reigns, auch wenn ich irgendwie nicht so recht dran glaube.
Ich auch.
Aber das ist so offensichtlich gerade. Ich finde, man pusht Daniel Bryan halt gerade so hart, dass man dass das, glaube ich, nicht so einfach passieren wird, sondern dass man Daniel Bryan vielleicht eher noch mal einen anderen Weg gehen lassen wird. Schauen wir mal.
Ich bin gespannt. Es sind auf jeden Fall einige Sachen drin, die passieren könnten und die auch ganz cool wären. Nur eine Sache, da sind wir uns alle einig, was richtig scheiße wäre, wenn Goldberg in irgendeiner Form bei WrestleMania da rumstümpern würde.
Ja, und wenn Goldberg sich hier den Titel umschneiden würde.
Ja, ich habe gesagt, in irgendeiner Form halt. Ja,
das wäre das Grauen. Aber trotzdem, das ist der Rumble und der Rumble bringt immer natürlich diese Unwägbarkeiten mit. Und das ist ja auch das Schöne an der Sache. Und deswegen auch wie immer unser Aufruf an euch, wenn ihr das Ding ja bei YouTube schaut, dann schreibt uns da gerne eure Picks natürlich in die Kommentare. Wenn ihr bei Discord unterwegs seid, dann könnt ihr mit uns darüber diskutieren, wer das Ding hier gewinnen wird. Ich habe auch Umfragen bei Facebook und so weiter online gestellt, bei Instagram. Also, da können wir alle drüber quatschen und Fantasy booken. Und dann in der Nacht von Sonntag auf Montag werden wir es dann erfahren. Ich habe auch bei Discord einen eigenen Spoiler-Thread erstellt, damit auch da ja niemand irgendwo anders was reinpostet, damit da niemand gespoilert wird.
Ich muss auch sagen, jetzt wo ich halt jetzt durch diesen Podcast auch weiter drüber nachgedacht habe, über Reigns gegen Cena, ich hätte so unglaublich Bock drauf bei WrestleMania, dass ich wahrscheinlich enttäuscht bin, wenn es dann nicht so kommt.
Ja, aber spannend. Also da kriegt man auch direkt wieder so ein bisschen Lust auf die Rumble-Season irgendwo. Und auch wenn wir heute schon ein bisschen gemeckert haben, trotzdem, das Rumble-Match an sich ist einfach immer ein Garant für mögliche Überraschungen und kann in alle Richtungen gehen. Aber ich habe bis jetzt auch wirklich sehr, sehr selten wirklich richtig schlechte Rumbles gesehen, egal bei welcher Promotion. Und insofern hoffe ich einfach, dass uns da in der Nacht von Sonntag auf Montag auch was Spannendes erwartet, Chris.
Ja, sonst schlafe ich ein.
Das ist sehr wahrscheinlich. möchtest du noch was sagen?
Nee, eigentlich nicht. Ich freue mich einfach auf den Rumble, hoffe, dass Goldberg nichts reißt und wir den dann erstmal los sind.
Ja, das hoffe ich allerdings auch. Chris, sehen wir noch mal den Undertaker.
Nein.
Komm, muss man auch mal fragen, so auf dem Weg zu WrestleMania.
Hör jetzt bitte auf. Nein, das muss, das Kapitel muss jetzt wirklich beendet sein. Ich liebe den Undertaker als Gimmick, aber was da zuletzt losging, nein. Und er hat jetzt seinen Abschied bekommen. Fertig, aus.
Das muss man doch noch erwähnt haben. Naja, egal wie. Auf jeden Fall, wenn ihr da noch ein bisschen mehr von uns hören möchtet, wisst es, Patreon und Steady sind da die entsprechenden Wege. Unterstützt uns da gern. Ansonsten gibt's hier bei uns jetzt dann morgen am Sonntag noch auch einen Podcast mit einem kleinen Rumble-Bezug zumindest. Da gibt's den ersten Teil unseres Personality-Specials über Ric Flair. Da besprechen wir die ersten 20 Jahre seiner Karriere und ja seine Jugend, wie er aufgewachsen ist, wie er zum Wrestling gekommen ist. Also super spannender Personality-Podcast, den wir der Shaggy und ich da auf die Beine gestellt haben. Hört da gerne rein. Den zweiten Teil gibt's dann im Februar. Und dann werden wir natürlich auch am Anfang der Woche probieren, so schnell wie möglich die Rumble Review hier aufzunehmen. Und da ist natürlich dann auch der Kai zugegen. Dann sind wir hier zu dritt. Kai, Chris und ich. Und ich glaube, das wird auch eine längere Angelegenheit werden.
Eine explosive Mischung.
Ich bin sehr gespannt, wie ich da Ordnung hier in die Brothers of Destruction reinkriegen werde.
Brothers of Destruction ist ein schöner Nickname für Kai und mich. Ja. Den nehme ich jetzt so an. Das ist schön. So, hat doch jetzt letztens schon einer auf Twitter geschrieben, dass Kai und ich eigentlich ein Tag-Team sind mittlerweile.
Ihr seid eigentlich eine Person. Ihr seid die siamesischen Zwillinge von Headlock.
Nein, eine Person sind David und ich. Den können die Leute nicht auseinander.
Ah ja. Egal wie. Ich sag wie immer an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören. Freut euch auf noch viel, viel mehr Podcasts hier in den kommenden Tagen. Wie gesagt, Personality Podcast Ric Flair, die Review. Und wenn ihr noch mehr wollt, Patreon und Steady. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.